Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und wir möchten uns heute mit Ihnen zusammen, meine Damen und Herren, auf die Suche nach dem Kick begeben. Was meinen wir damit? Wir möchten über Sport reden, über Sport in der Freizeit, über Sport in Ihrer Freizeit. Wird der immer extremer? Was suchen Sie persönlich? Wenn Sie sich körperlich ertüchtigen, wenn Sie Sport machen, ist es, um gesund und fit zu bleiben? Ist es vielleicht auch, um eine Herausforderung zu bestehen? Wie ist das mit dem Kick? Was erfahren Sie selber an Ihrem Körper und in Ihrem Geist, in Ihrem Empfinden, wenn Sie Sport machen? Wir freuen uns sehr, wenn Sie darüber berichten und darüber wollen wir uns gemeinsam hier im Studio unterhalten. Ich werde Ihnen dann gleich meine Gäste vorstellen, beginne aber mit derjenigen, die fast, wie soll man sagen, heute im Mittelpunkt steht, denn sie ist eine Sportlerin, bei der ich mir gar nicht mehr sicher bin, ist das noch Freizeitsport oder ist das fast schon Amateur oder sogar schon Profisport? Es ist Bridget Wefelnberg. Frau Wefelnberg, Sie sind extrem Läuferin, erklären Sie uns mal, was das ist. Joggen kennt jeder, da macht man mal so 20 Minuten im Stadtpark. Aber Sie machen was?
Also ich nehme auf der ganzen Welt an Extremläufen teil. Das sind Läufe, Ultramarathonläufe, die von zwischen 200 und 1000 Kilometer gehen. Die finden unter extremen, die sind nicht nur extrem lange, sondern die finden unter extremen Bedingungen statt. Also meistens sind das ja auch in der Wüste, aber auch in Dschungeln, Polarkreis, auf Vulkanen, was auch immer. Das sind die, man setzt sich halt also sehr, sehr extremen Witterungsbedingungen aus auf diesen langen Strecken und man wird äußerst weit aus der Komfortzone gezogen.
Wie hat das denn bei Ihnen angefangen? Das beschließt man ja wahrscheinlich nicht, ich möchte Ultramarathon laufen, sondern wie ist das bei Ihnen gegangen?
Es war grandios eigentlich. Es hat alles mit einem ganz einfachen SMS angefangen. Komm, wir laufen durch die Wüste, 250 Kilometer, nur Wasser wird gestellt.
So eine SMS bekommt man schon mal ab und zu. Komm, genau. Wir laufen durch die Wüste.
Ja, genau. Und ich dachte, ja, klar, Daniel. Also da waren die Cocktails waren ja ganz schön heftig gestern Abend. Ich habe es einfach für völligen Blödsinn abgetan, bis er mir die Homepage zeigte, eben vom Marathon des Sables. Mhm. Und da dachte ich, was, ich habe das einfach für einen Quatsch halt abgetan. Aber das geisterte in meinem Hinterkopf herum und das gab ja auch einen Grund, warum er mir das SMS geschickt hat. Und zwar habe ich sehr, sehr lange Touren gemacht im Schwarzwald, aber eher so im alpinen Lauf, also alpinen Walking halt.
Also Sie waren schon fit, Sie sind schon gelaufen dort in Ihrer Heimat. Ich darf vielleicht dazu sagen, ursprünglich stammen Sie aus Amerika. Sie wohnen in Baden-Württemberg auf dem Land. Gibt es natürlich gute Möglichkeit zu laufen. Das heißt, im tiefsten Schwarzwald. Sie haben immer schon das Laufen praktiziert?
Nein, ich habe Leichtathletik gemacht in meiner Jugend und habe dann Leistung Schwimmen. Ich war Leistungsschwimmerin und wo ich nach Deutschland kam, habe ich halt eben, also war gleich von Anfang an im Schwarzwald und habe ja dort diese Wahnsinnswege entdeckt und hatte dann mit Schwimmen halt nichts mehr zu tun. Ich war ja so angetan, einfach von den Bergen. Und ich habe einfach jetzt Strecken gelaufen und die habe ich immer ausgedehnt. Und genau in dieser Zeit, wo ich es ausgedehnt habe, kam dieses SMS, das war ja eigentlich perfekt. Und ich habe mich ja dann, wie gesagt, ich habe es für Blödsinn abgetan, dann habe ich mich mit den Gegenargumenten auseinandergesetzt und die aus der Welt geschafften. Und
welche sind jetzt denn die Gegenargumente? Faulheit, Körper nicht tüchtig genug?
Also die Gegenargumente waren, ich hatte gerade mit einer neuen Arbeit angefangen, ich kriege halt ganz bestimmt nicht Urlaub, wie bringe ich meine zwei kleinen Kinder unter für zwei Wochen, woher hole ich das Startgeld in Höhe von 3000 Euro, bin Hobbyläuferin, wie schaffe ich 250 Kilometer durch die Sahara, bekomme ich überhaupt einen Startplatz? Und mit diesen habe ich ja dann, wo ich merkte, die Idee geisterte in meinem Hinterkopf herum, dachte ich, okay, ich setze mich halt, also ich schaffe alle Gegenargumente aus der Welt, mal gucken, ob mir das gelingt und innerhalb von drei Wochen habe ich das alles erstaunlicherweise über die Bühne bekommen, habe Urlaub bekommen, habe einen Startplatz bekommen, habe das Geld zusammenbekommen.
Und wie haben Sie abgeschnitten bei diesem Lauf, zu dem Sie der Daniel da mitgenommen hat?
Genau, also ich habe bei den, also 250 Kilometer, das war das Erste, was ich gemacht habe und da habe ich mittelmäßig, also im Mittelfeld, im gesunden Mittelfeld überraschend abgeschnitten. Also ich war nicht weit vorne, ich war ja auch nicht die allerletzte, die durchs Ziel gelaufen ist. Ich habe erstaunlich
Was geht in einem Kopf vor, wenn man weiß, ich laufe jetzt 250 Kilometer zu Fuß? Was haben Sie damals gefühlt und gedacht? Oder schaltet man rationales Denken aus?
Ja, ich meine, auf einmal befindet man sich erstmal in einer Umgebung, die ist filmreif anders. Also als man im Alltag kennt, man steht dann mitten in der Sahara mit Dünen, im Sandsturm, schläft in Zelten. Das Ganze ist von vorne bis hinten so anders, als man das im Alltag kennt, dass man quasi in diese Atmosphäre dann richtig aufgeht. Das ist halt wie im Traum. Das ist wirklich Abenteuer. Also nicht nur im Rande der Sahara, so ein bisschen Kamelreiten oder sowas, sondern man ist hier, denn man lebt dann auf einmal aus seinem 20-Liter-Rücksack, schläft im Berberzelt, man hat eine Woche lang keine Dusche. Das ist wirklich, das härtet ja dann richtig ab.
Frau Wilfenberg, begreifen Sie das eigentlich noch, all das, was Sie uns erzählen? Da gibt es ja viele Beispiele, auf einige kommen wir nachher noch. In Neuseeland war ganz extrem, ich sehe hier die Kilometerangaben, 323 oder was war da mal mit 400 Kilometern nonstop durch Tibet. Ist das für Sie noch Freizeit?
Nein, mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet eigentlich.
Aber Sie würden es auch nicht als, würden Sie sagen, Sie sind Amateursportlerin?
Eigentlich nicht mehr, nee.
Also schon in Richtung Profi?
Ja, würde ich jetzt sagen, ja.
Obwohl Sie ja einer ganz normalen, geregelten Arbeit nachgehen. Sie haben, glaube ich, eine Dreiviertelstelle, leiten ein Büro einer indischen Softwarefirma. Also Sie bestreiten Ihr Leben nicht aus dem Sport, da ist nichts zu verdienen.
Inzwischen schon etwas, aber nicht, dass ich sage, ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder in der Ausbildung. Einer macht eine Hebammenausbildung und die andere studiert Neurologie. Und das muss natürlich dann auch konsequent dann auch unterstützt werden. Und
ja, klar. Jetzt werden Sie, Hörerinnen und Hörer, ja sagen, mein Gott, die Frau ist aber so extrem. Was hat das mit unserem Freizeitsport zu tun, wenn wir Mittwoch, Freitag und Sonntag mal eben durch den Stadtpark eine Runde drehen? Sehr viel, weil Frau Wefelnberg, die Sie ja gerade gehört haben, kann uns einiges sagen, was im Kopf dann eben auch passiert und im Körper, wenn man sich engagiert sportlich. Wir freuen uns natürlich, sagen wir mal, auf Ihre Arten und Weisen Sport zu betreiben. Rufen Sie uns an. Ich nenne Ihnen die Telefonnummer 00800 4464 4464. Da können Sie kostenlos aus ganz Europa anrufen. 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie ruhig Ihre Telefonnummer dazu, dann haben wir eine Chance, Sie zurück anzurufen. Also, Bridget Wefelnberg, auch mit ihr können Sie sprechen. Sie wird hier bleiben bis zum Ende der Sendung natürlich und uns ein bisschen Einblick geben in die konkrete Ausformung ihres Sportes. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen eine wissenschaftliche Einordnung und ich möchte genauso herzlich begrüßen Universitätsprofessor Dr. Jürgen Mittag, morgen Mittag.
Hallo.
Der den Weg gefunden hat, nicht allzu weit, nämlich er forscht und lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln, wenn ich es richtig verstehe. Das ist so quasi das Mekka überhaupt dessen, was man wissenschaftlich mit Sport machen kann. Als Leiter des Instituts für europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung. Er ist dort Professor für Sportpolitik und wenn man sich Ihre Vita anschaut, Sie haben so viel schon gemacht, Historiker sind Sie, sind Germanist, Politikwissenschaftler, also da läuft vieles zusammen. Wieso haben Sie sich für den Sport entschieden?
Nun, der Sport ist, glaube ich, ein sehr bezeichnender Ausdruck von gesellschaftlichen Entwicklungen und der Sport interagiert auch sehr in sehr spannender Form mit allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Manchmal ist der Sport Wegbereiter, manchmal folgt er auch den Dingen, die in der Gesellschaft passieren. Und wenn wir über Freizeit reden, dann sehen wir natürlich, dass das Freizeitverhalten sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich, drastisch verändert hat. Und die sportliche Komponente spielt in diesem Freizeitleben, zumindest für einen nicht unerheblichen Anteil der Bevölkerung, eine zunehmend größere Bedeutung. Und innerhalb dieses Freizeitsportes haben sich eben erneut die Parameter verändert. Und wir haben ja gerade schon einige Beispiele, sicherlich die extremen Beispiele gehört, aber auch ganz grundsätzlich kann man sagen, dass der Freizeitsport sicherlich bunter, vielfältiger wird, aber eben auch extremer, vielleicht auch stärker inszeniert und auch stärker eventisiert. Und all das spiegelt sich in den Sachen, die wir hier heute behandeln, durchaus wieder.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, folgt die Art und Weise, Sport zu betreiben und überhaupt die Sportarten, folgt der Entwicklung der Gesellschaft. Gibt es da eine Beziehung?
Also grundsätzlich kann man ja wie in vielen Prozessen der Gesellschaft von Flexibilisierungsprozessen, Ausdifferenzierungs-, Pluralisierungsprozessen sprechen. Unsere Gesellschaft ist in den letzten 10, 20 Jahren durchaus heterogener geworden, bunter geworden. Und das gilt ganz grundsätzlich für den Sport auch. Wenn wir in den 70er, 50er, 60er, 70er Jahren noch von 40, 50 Basissportarten gesprochen haben, dann haben wir heute einen weitaus größeren Umfang an vielfältigen Sportarten, an Abwandlungen von bisherigen Sportarten. Und eine dieser Abwandlungen ist eben auch die hier behandelte Extremisierung des Sports.
Also man könnte auch sagen, jeder macht was anderes. Heißt das denn auch, man macht es weniger in der Gruppe oder im Verein?
Das ist sicherlich auch eine zentrale Herausforderung, allein vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeitswelten. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt führt auch zu einem veränderten Freizeitverhalten. Nicht jeder hat mehr Zeit, nachmittags um 5 zur gleichen Uhrzeit im Team mit 10, 12 Personen zusammen, Woche für Woche den gleichen Sport auszuüben, zu betreiben. Deswegen stehen auch durchaus Sportvereine vor gewissen Herausforderungen. Und deswegen erleben wir eben, dass erstens der individuell oder auch informell ausgeführte Sport zunehmend an Bedeutung gewinnt und dass aber auch die Variationsbreite an Sportarten immer bedeutsamer wird.
Herr Mittag, was machen Sie denn an Sport?
Wenn ich dazu komme, was bisweilen dann auch an Grenzen gesetzt ist, dann versuche ich mich an dem, was viele Deutsche tun. Schwimmen, Laufen, Wandern, Radfahren, das sind durchaus die Sportarten, die in Deutschland besonders populär sind, weil sie eben aber auch nebenher, wenn man so will, ausgeführt und ausgeübt werden. Es bedarf vielleicht mit Ausnahme des Schwimmens keiner größeren Rahmenbedingungen. Man kann es relativ spontan machen, man kann es zu unterschiedlichen Uhrzeiten tun. Hinzu kommt, dass eben aber auch ein immer größerer Anteil der Deutschen mittlerweile ins Fitnessstudio geht, auch dort seine persönliche Dimension des Sportes nochmal sucht. Also wir erleben, dass Sport an sich und Bewegung in der erweiterten Form wirklich von Bedeutsamkeit ist.
Wir erweitern unsere Gesprächsrunde. Gerade haben Sie gehört, ich sage es nochmal, Professor Dr. Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule. Wir dürfen in unserer Sendung so uncharmant sein, das Alter dazu zu sagen, er ist geboren 1970, wenn ich richtig informiert bin. Bei Frau Wefelnberg, die sieht viel, viel jünger aus. Wahrscheinlich macht es der Sport, sie ist knapp über 50, um es mal so zu sagen. Glauben Sie, dass Ihre körperliche Fitness durch den Sport sich aufrechterhalten lässt, auch dann in ein höheres Lebensalter hinein?
Also erstmal danke fürs Kompliment. Also ich fühle mich jetzt genauso fit wie vor 20, 30 Jahren. Also ich merke da überhaupt keinen Unterschied. Also ich glaube, dass das schon extrem förderlich ist, also für die Gesundheit und auch für das Junghalten. Also ich sage halt immer, ich fühle mich wie vor mit 20. Ich glaube, wenn man das aufrechterhält halt mit dem Sport und auch noch dazu, also wir können ja auch alle wesentlich mehr machen, als wir meinen.
Man muss sich nur einen Ruck geben.
Ja, genau. Also die Sachen, die ich halt mache, das ist halt, da will ich nicht gleich das machen, denn man muss ja darauf hinarbeiten. Aber das ist schon erstaunlich, was der Körper irgendwie aushält.
Ein Elixier. Fragen wir mal den Dritten in unserer Runde. Auch Ihnen guten Morgen. Ich habe gesehen, Sie haben oftmals genickt und gelächelt. Es wird also höchste Zeit, dass wir Sie auch hören. Dr. Boris George Böttenberg. Sie haben eine Praxis in Köln als Facharzt für Orthopädie, für Unfallchirurgie. Oh je, da kommen wir schon in diesen Bereich. Was kann beim Sport alles passieren? Und Sportmedizin. Stimmt das, Sie waren Mannschaftsarzt für viele Vereine, unter anderem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft?
Ja, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ja, das ist richtig. Das ist einige Jahre jetzt schon her. Von 2009 bis 2011 war ich unter anderem Mannschaftsarzt der Basketball-Nationalmannschaft. Ich habe auch hier in Köln, Rhein-Energie Köln damals betreut, eine Basketball-Bundesliga-Mannschaft, waren damals unter anderem Deutscher Meister 2006, 2005, Pokalsieger 2007 und habe die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln zudem betreut.
Wobei man da ja sagen muss, das waren dann schon die Profis. Wie ist denn Ihr persönlicher Weg gewesen? Sie haben ja zunächst Sport studiert. Warum sind Sie nicht beim Sport geblieben, sondern sind in die medizinische Richtung gewandert?
Also ich habe häufig genickt, gerade bei Frau Wefelnberg, da ich alles, was sie erzählt hat, absolut nachvollziehen kann. Und am liebsten würde ich vielleicht auch so ein Leben führen wie Sie, weil ich das super interessant finde. Aber
vielleicht
diese
schickt
Zeit
sie Ihnen mal eine SMS.
Ja, vielleicht bekomme ich ja auch.
Jetzt durch
wenn,
Tibet,
wenn sie einen Cocktail getrunken hat, dann bekomme ich, wir tauschen gleich die Handynummern aus und dann bekomme ich eine WhatsApp oder eine SMS. Und vielleicht mache ich dann auch sowas. Also ich habe Ähnliches vielleicht schon mal gemacht in Amerika durch den Grand Canyon und sowas, aber jetzt nicht in den Dimensionen.
Wo waren Sie denn gut? In welchen Sportarten?
Also ich habe Sport studiert, also um auf Ihre Frage zurückzukommen. Meine Schwerpunkte waren im Fußball und im Snowboardsport und im Publizistischen. Und wie ich dazu gekommen bin, ist wahrlich über Verletzungen, die ich hatte. Also ich habe Medizin studiert. Ich hatte 95 meine erste Kreuzbandverletzung beim Fußball, 96 die zweite im linken Knie. Und damals wurde ich hervorragend operiert und konnte wieder Fußball spielen. Und das fand ich damals so interessant, diese OP-Techniken, weil viele gerade mit dem Kreuzbandriss im Fußball Sport invalide waren. Und bei mir lief alles gut. Ich habe weiter Fußball gespielt und habe dann mich einfach mal für das Medizinstudium gemeldet. Ich hatte am gleichen Tag noch eine Prüfung in Physiologie, konnte am Medizinertest, den es damals gab, nicht teilnehmen, wurde dann aber auserwählt sozusagen durch die Uni Köln und habe dann diesen Studienplatz bekommen.
Ja, ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben sich Ihre Verletzungen unter anderem beim Fußball geholt. Fußball ist doch jetzt aber keine extreme Sportart. Verletzungsrisiko birgt es trotzdem?
Ja, Verletzungsrisiko relativ hoch beim Fußball. Ich würde Fußball schon, also gerade ist zwar eher ein Breitensport und jetzt vielleicht nicht in dem Sinn, ist es ein Freizeitsport, wenn ich mich mit meinen Leuten treffe und das ausübe, dann würde ich das eher als Freizeitsport deklarieren. Es machen sehr viele eben und Fußball birgt eben auch ein hohes Verletzungsrisiko.
Ja, und wenn ich mich aber beim Sport, egal jetzt bei welchem, verletze, bin ich dann über meine Grenze gegangen oder habe ich einfach nur Pech gehabt?
Nee, Sie müssen differenzieren vielleicht, gerade beim Fußball, so eine Kreuzbandverletzung ist eine akute Verletzung. Das kann immer mal passieren. Und wenn Sie über die Grenzen gehen, dann sprechen wir vielleicht eher von chronischen Verletzungen, also eher oder Verletzungen, welches Überlastung, durch Überlastung hervorgerufen werden. Zum Beispiel Stressreaktionen im Knochen, welche Stressfrakturen nach sich ziehen können oder Überlastungsschäden an Sehnen, Achillodynien zum Beispiel oder ein sogenanntes Läuferknie, was sich durch übermäßiges Laufen halt eben auch entwickeln kann.
Ein Läuferknie, schöner Ausdruck. Herr Dr. Böttenberg, kann man eigentlich pauschal auf die Frage antworten, ist zu viel Sport womöglich ungesund?
Ganz pauschal kann man die Frage mit Ja beantworten. Alles, was extrem ist oder zu viel, ist ungesund, würde ich sagen. Ja.
Dann fragen wir unsere Hörerinnen und Hörer, wo für Sie die Grenze ist, die Sie beim Sport nicht überschreiten. Auf der einen Seite Sport treiben, um gesund zu bleiben, auf der anderen Seite nicht zu viel Sport zu treiben, um nicht krank zu werden in irgendeiner Art und Weise. Wir haben, und das hat meine Kollegin Susanne Zahre besorgt, auf den Straßen von Köln mal wahllos das Mikrofon in die Menge gehalten und gefragt, welchen Freizeitsport üben Sie eigentlich aus?
Ich sollte mehr Freizeitsport machen. Ich spiele Tennis, weil ich es irgendwann mal gelernt habe, als ich jung war, und habe ich wieder angefangen.
Ja, ich mache Sport und zwar tanze ich. Bin Tänzerin. Standard Latein, Salsa und Tango Argentino. Reine Freizeitgeschichte. So zweimal die Woche, super.
Freizeitmäßig surfen, Football, Fußball und Leichtathletik.
Von der Uni wird ja so ein Hochschulsport angeboten. Da gehen wir immer zum Sumba, ich mit meinen Mitbewohnerinnen.
Ich mache keinen Freizeitsport, weil ich 2 Stunden am Tag mit dem Hund gehe.
Ins Fitnessstudio, um besser auszusehen.
Basketball und Fußball.
Fahrradfahren.
Ich gehe regelmäßig schwimmen, weil das gut für alle Körperteile quasi, da macht man ja wirklich alle Körperteile.
Ich laufe eine ganze Menge.
Joggen und Klettern, um einfach ein bisschen Ausgleich zur Arbeit zu haben.
Zurzeit mache ich gar nichts. Ja, mit Beruf und ne, ja, da hat man wenig Zeit mit Familie.
Wir laufen und machen TRX-Training. Das sind so Slingseile, wo die Navy Seals mit trainieren. Dann trainiert man mit dem eigenen Körpergewicht.
Joggen, das ist das Einzige, was ich mache, ja.
Ja, da so mit diesen Seilen und den Navy Seals oder so. Das ist, Herr Mittag, eine der Sportarten, die im Moment in unserer Gesellschaft entstanden sind.
Ja, wir sehen auch, dass der Trendsport, so die Bezeichnung, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also immer mehr Abwandlungen und neue Entdeckungen, ob das Stand-Up-Paddling oder Slackline, ob das Parcours ist. Wir erleben wirklich eine weitaus größere Variationsbreite als in früheren Jahrzehnten mit anhaltenden Tendenzen. Und das ist eben auch Ausdruck eines zunehmend flexibilisierteren Freizeitverhaltens, aber auch eben einer gesellschaftlich oder von gesellschaftlich begründeten Prozessen, die nicht zuletzt auch nochmal aus der Wirtschaft und aus ökonomischen Kreisen unterstützt und auch zum Teil befördert werden.
Was wir da gerade alles gehört haben in den Aufzählungen, überrascht jetzt bis auf das Letzte vielleicht nicht besonders. Also Tennis, Tanzen, Surfen, Fußball, Leichtathletik, Tanzen, Fahrradfahren, Schwimmen, Joggen, Klettern auch. Aber so die ganz wilden Sachen sind da nicht dabei. Aber über die werden wir auch gleich reden im zweiten Teil unserer Sendung Lebenszeit. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Andreas Stopp. Wir werden darüber dann gleich weiterreden. Wenn Sie wollen, mit Ihrer Hilfe 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Suche nach dem Kick, das ist heute unser Thema, wird Freizeitsport immer extremer. Zu Gast bei mir im Studio Bridget Wefelnberg, die Extremsportlerin, ich nehme das Freizeit mal raus, Extremsportlerin ist Dr. Boris George Bittenberg und Universitätsprofessor Jürgen Mittag. Jetzt kommen kurze Nachrichten, dann hören wir uns wieder. Eigentlich sollten wir diesen Moderationstisch hochfahren und stehen, damit wir was für unsere sportliche Gesundheit tun. Aber nein, wir sitzen zu viert im Kölner Studio des Deutschlandfunks. Sie hören die Sendung Lebenszeit, Andrea Stopper, Mikrofon. Und wir sind auf der Suche nach dem Kick und reden über Freizeitsport. Was verbirgt sich dahinter? Welche Funktionen hat er? Wird er womöglich immer extremer? Sie sind, meine Damen und Herren, gerne eingeladen, das Ihre dazuzugeben. 00800 4464 4464. Was suchen die Menschen, Professor Mittag, was suchen die eigentlich im Freizeitsport? Was gewinne ich, wenn ich mich sportlich betätige?
Wir haben hier ein relativ breites Spektrum. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Freizeitsport früher in den 50er, 60er, 70er Jahren relativ stark auf den Wettbewerb ausgerichtet gewesen ist. Seit den letzten 20, 30 Jahren ist Freizeitsport stärker in verschiedene andere Richtungen ausgerichtet. Spaß spielt eine zentrale Rolle. Fitness, Gesundheitserwägungen sind im Freizeitbereich wesentliche Argumente. Aber eben auch das, was wir hier behandeln und verhandeln, nämlich die Frage eines gewissen Kicks, eines gewissen Reizes, die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den eigenen Grenzen, vielleicht aber auch bewusst einen Gegenpol zu dem, was man in einem zunehmend verregelnden, stark organisierten Berufsleben hat. Das sind alles Gründe, die Motive, die eine zentrale Rolle spielen für das, was wir hier beobachten.
Orientiert man sich denn womöglich auch so ein bisschen am Nachbar? Wenn der dann in schicken Laufoutfit da losstartet, dann möchte ich da auch mithalten?
Das ist ein ganz wesentliches Argument. Wir erleben, dass wir uns in zunehmendem Maße eben nicht mehr nur allein über das Materielle, das Gegenständliche definieren, sondern auch über Erlebnisse, über Erfahrungen, über Beobachtungen. Und da kann das die spannende Urlaubsreise sein oder eben auch das besondere Sportereignis oder Sportevent, an dem man entweder teilgenommen hat oder an dem man selbst sogar Bestandteil gewesen ist. Mhm. Und man definiert sich in ganz erheblichem Maß darüber und deswegen ist eben das Bestehen eines Marathons vielleicht sehr viel wichtiger als ein schickes neues Auto.
Beobachten Sie das auch, Dr. Bittenberg, in Ihrer Praxis, bei den Menschen, die zu Ihnen kommen?
Ja, ich denke schon, also dass Influencer wie jetzt diese ganzen Internetgeschichten, ich beteilige mich da nicht so, Facebook aber oder Twitter und so weiter, dass darüber Erfahrungsaustausche stattfinden, wo man 1:1 praktisch live miterleben kann, wie jetzt der Nachbar, sage ich jetzt mal, vielleicht an irgendeinem Marathon gerade in Timbuktu teilnimmt und darüber dann auch beeinflusst wird, vielleicht auch mal selber was zu tun. Und was gerade jetzt Professor Mittag angesprochen hat, den Kick zu erleben, das wird immer eindeutiger. Man sieht es eigentlich jedes Jahr, wenn man in ein Skigebiet fährt, da gibt es ja immer mehr diese Skiparks oder diese Action-Regionen, wo wir früher vielleicht noch vor 20, 30 Jahren eine kleine Sprungschanze hatten, dann gab es eine größere, dann noch eine größere und jetzt gibt es so Megasprungschanzen. Und früher war man schon der Held, sag ich mal, wenn man die kleine oder die mittelgroße bestanden hat. Und heute versucht sich auch der normale Skifahrer, also der vielleicht nicht ein entsprechendes Training hatte, über Jahre als Kind es gelernt hat, die große Schanze zu nehmen. Und da rüber einen Kick zu erfahren auf eine Art und Weise, aber dadurch auch gleichzeitig ein hohes Verletzungsrisiko eingeht.
Also man sollte da sehr wohl bewusst sein. Bridget Wefelnberg, für Sie spielt ja Erscheinung in dem Sinne, was Kleidung betrifft, keine Rolle, weil Sie müssen ja extrem funktional ausgerüstet sein bei Ihren Ultramarathonläufen.
Das ist richtig, ja, genau. Ich lege halt komplett das Alltag, mein Alltagstracht ab und habe ja dann sehr funktionale Kleidung an. Also extrem wichtig bei meinem Sport sind die Schuhe, dass ich halt sehr, sehr gutes Schuhwerk habe. Und wenn ich je nach Witterungsbedingungen muss ich natürlich halt extrem gut ausgerüstet sein. Das wird ja auch vom Veranstalter kontrolliert. Also wer nicht richtig ausgestattet ist, darf ja nicht an den Start gehen.
Halten solche Schuhe denn 400 Kilometer oder müssen sie mal wechseln zwischendurch an den Boxen.
Na gut, ich meine, meistens müssen wir alles tragen, was wir für die gesamte Zeit brauchen. Und extra Schuhe wäre dann halt ein Luxus. Aber die Schuhe, die ich habe, die halten ja ein paar Wettkämpfe aus.
Ein paar hundert Kilometer laufen die locker. Fragen wir mal nach Oliver Büttel. Der ruft uns an, ich weiß nicht woher. Und ich weiß so viel, Herr Büttel, Sie veranstalten Triathlons. Nehmen Sie denn selber auch teil?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Aus Berlin rufe ich an. Mhm. Ja, ich mache selber auch seit mittlerweile fast 30 Jahren aktiv Triathlon. Der Fokus ist aber jetzt mehr so auf, ich sag mal, Multisportveranstaltungen, eben um auch wieder mal ein bisschen was Neues zu erleben und eben die Veranstaltung der Triathlons bei uns in Berlin, genau.
Mhm. Und wenn Sie es einerseits veranstalten, zweitens auch selber machen, was entnehmen Sie dieser Sportart? Ist da für Sie Kick drin oder sind Sie so dran gewöhnt, dass Sie sagen, das ist nichts Besonderes im Grunde?
Ja, es ist interessant, bei sich selber auch festzustellen, dass natürlich sich das auch irgendwann einschleift, ne? Dass man sagt, man hat jetzt diesen Wettkampf gemacht oder man hat diese Distanz bewältigt und dann möchte man in der Regel mehr, entweder mehr oder die Distanz schneller oder unter anderen Bedingungen. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich meine oder wir von unserem Verein, das sind die Weltraumjogger in Berlin, festzustellen, dass das bei unseren Veranstaltungen auch der Fall ist, dass die Leute da also merken, ja, ich bin jetzt jahrelang gelaufen, habe den Marathon hinter mir, jetzt muss mal was Neues kommen, jetzt will ich mal ein Triathlon, eine neue Herausforderung.
Ja. Wer sind denn, Herr Büttel, wer sind denn die Leute, die da teilnehmen? Ist das der Bankangestellte oder wer kommt da zu Ihnen?
Ja, also der Angestellte eher weniger. Es sind dann schon eher die leitenden Angestellten. Also das ist schon sichtbar. Wir merken das ja bei unseren Meldeeingängen, was ja alles digital läuft, dass eben viele Anfragen auch von, ich sag mal, eher wohlhabenderen oder besser verdienenden oder, ich sag mal, im Arbeitsprozess obenstehenden vom Verdienst her. Das ist schon sehr auffällig. Das ist schon eine Art Statussymbol. Also bei unseren Veranstaltungen vielleicht erst zum Teil, aber wenn es dann in diese Richtung Ironman und Langdistanz geht, dann ist das für viele auch eine Art Statussymbol zu sagen, ich habe dort einen Ironman gemacht.
Herr Büttel, bleiben Sie mal dran. Herr Mittag. Ja. Stimmt das überein mit Ihren Erkenntnissen?
Ja, ganz sicherlich. Also erstens bedarf es in der Tat eines gewissen Hintergrundes, es bedarf aber auch gewisser Möglichkeiten und es bedarf auch einer gewissen Lebenshaltung oder eines gewissen Lebensstils. Und es gehört eben durchaus auch dazu, in bestimmten beruflichen Bereichen und in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen sich über solche Merkmale zu definieren und eben zum Teil weitaus stärker als über das ausschließlich Materielle, über solche Formen von sportbezogenen Aktivitäten.
Aber was kann da in der Gesellschaft passieren, wenn jetzt jemand sagt, ich sitze 12 Stunden an der Kasse oder bin am Montageband in der Autoherstellung, ich habe gar keine Energie mehr, dann noch extreme Sportart auszuüben.
Ja, das mag durchaus so sein und das ist vielleicht auch der Vorteil von gewissen Positionen im beruflichen Leben, dass man ein etwas höheres Maß, man hat sicherlich eine hohe Arbeitsintensität, aber auch ein etwas höheres Maß an Flexibilität und kann dieses dann eben auch ausnutzen, um bestimmte Formen von sportlichen Aktivitäten bis zum Extrembereich hin zu praktizieren.
Hörer Oliver Büttel, nochmal ganz kurz. Haben Sie auch schon Erfahrungen bekommen, dass der eine oder andere hingeschmissen hat und gesagt, nee, das ist mir viel zu anstrengend, ich lasse das?
Ja, zunehmend. Also ich sag nochmal vielleicht ein kleiner Blick. Damals war es so, die Leute haben trainiert, haben mehr trainiert, haben sich intensiv damit beschäftigt und hatten dann mal die Idee, ich mache einen Wettkampf. Heutzutage beobachten wir, das ist zum Teil fast andersrum. Oh, ich kenne hier Leute, die haben Ironman gemacht, ich melde mal an und dann, ach so, da muss ich ja auch trainieren für. Da muss ich auch schwimmen, laufen und Radfahren. Also und dann passieren natürlich genau einmal psychologisch die Probleme, dass man dann kapituliert und merkt, oh, das ist ja viel zu viel, das ist ja übertrieben. Und natürlich auch Verletzungsrisiko oder Überforderung. Mhm. Ja.
Herr Büttel, danke, dass Sie angerufen haben. Bridget Wefelnberg.
Also ich staune ja halt nur, also bei dem Thema irgendwie, sagen wir halt andere beeindrucken oder was hat der Nachbar oder dieses Vergleichen, das spielt bei mir also nicht die geringste Rolle, das ist mir halt, wie der Schwarzwälder sagt, wurscht, was andere machen oder ob ich andere beeinflusse, das ist auch sehr oberflächlich, also da könnte man ja schnell in ein Loch fallen, also wenn ich das nicht für mich mache, für die Erlebnisse, für die Bereicherung meines Lebens mache, also ganz alleine, also von finde ich halt schon interessant, das, wie gesagt, das spielt bei mir überhaupt keine Rolle.
Also das heißt, selbst wenn keiner Notiz nehmen würde von Ihren an Erfolgen, und das sind ja teilweise geniale Erfolge. Wir waren in Neuseeland, glaube ich, in ihrer Altersklasse, haben sie den dritten Platz bei diesem Ultra-Giga-Teil da belegt. Und wenn nachher keiner darauf Bezug nimmt und gratuliert und sagt, du bist toll, fehlt da nicht doch was?
Nein, das muss ich für mich. Also ich finde das einfach für mich grandios.
Ist ihre eigene
das nicht,
Sache.
Genau, ich finde das, ich finde es halt super, wenn ich halt Feedback bekomme, wenn ich Anerkennung bekomme. Aber das muss ich halt, da muss ich halt einfach jetzt halt bei mir, ganz bei mir sein. Und das andere, was er ja halt gemeint hat, dass die Leute, die Entwicklung war früher, dass man darauf hingearbeitet hat und dann sich an einem Wettkampf angemeldet hat, dass es jetzt umgekehrt ist. Das finde ich halt irgendwie auch passt auch zu dem, was ich erlebe. Die Leute wollen die Ziele haben, aber den Weg dorthin wollen sie nicht umarmen sozusagen, wie auf Englisch. Sagen, to embrace the way. Ja, also da kann ich halt nur bestätigen. Die wollen eben das große Ziel haben, ja, über die Ziellinie laufen. Aber die Arbeit bis dorthin, die gewaltig ist, wollen sie nicht auf sich nehmen.
Sie selber, ganz, ganz kurz nur, ich glaube so zwischen 20 und 60 Kilometer laufen Sie immer so alle paar Tage, um fit zu bleiben.
Genau.
Durch den Schwarzwald.
Genau.
Sind Sie in einer Woche durch, von Nord nach Süd. Dr. Ernst Göldner ruft uns an aus Ratingen. Er ist 62 Jahre alt. Herr Göldner, bei Ihnen klappert es im Hintergrund. 20 Jahre lang viel gelaufen. Laufen Sie gerade im Moment oder was hören wir da?
Ja, ich laufe in der Wohnung rum. Ich habe nämlich zwei kleine, unter zweijährige Kinder zu betreuen gerade. Insofern könnten wir vielleicht ab und zu das Wort fast abgeschnitten werden.
Dann schießen Sie mal los, was Sie beitragen möchten.
Ich schieß mal los. Also ich bin 20 Jahre mit Begeisterung gelaufen, schwimme auch schon jahrelang und verfolge Ihre Sendung hochinteressiert. Kann jetzt leider nicht mehr laufen, weil ich mit dem Rücken etwas Probleme habe. Der Orthopäde rät ab. Ich kann zum Glück schwimmen und mache dann Graul und Rücken für meinen Rücken, ja, und mache das dann gern. Ich wollte vielleicht noch was fragen, die Dame in der Runde oder eigentlich in die Runde, ob nicht auch in gewisser Weise die Gefahr, und das würde ich so sehen, einer Sucht besteht bei diesen Ausdauersportarten, also wirklich in die Sucht abgleitet, weil ich kann von mir reden, ich habe ein paar Marathons bestritten, mit Begeisterung, aber habe so die Tendenz gesehen, dass es schon Richtung Sucht gehen kann und auch das so aus Kollegenkreisen so
verstummen. Ja. Okay, dann fragen wir mal in die Runde. Ja. Frau Wefelnberg, die hätte ich jetzt nicht gefragt, aber sie hat den Mund schon halb offen.
Ja,
bitte, dann Herr Mittag und dann Herr Wittmer.
Also wie ich zucke halt immer, wenn ich das Wort Sucht höre, das finde ich halt überhaupt nicht irgendwie mit einem Sport oder mit dem, ich mache das leidenschaftlich gern, das ist halt irgendwie der größte Teil meines Lebens und die Erfahrungen, die man macht, die möchte ich halt immer wiederholen, das ist einfach eine grandiose Leidenschaft, also ich würde jetzt halt nicht sagen, dass es halt irgendwie zur Sucht wird, das ist einfach etwas, was man unheimlich gerne macht und das zieht einen dann hin, das ist
aber
ja
auch wenn Sie es jetzt lassen müssten, aus welchen Gründen auch immer, wenn Sie es nicht mehr könnten oder dürften,
ja,
was würde fehlen?
Es würde ja schon fehlen, so wie bei allem, was man irgendwie so unheimlich gerne macht.
Ja.
Aber wenn ich merke, oh, da tut der Fuß weh oder das habe ich und das habe ich und ich lasse es dann halt mit dem Training, dann kann ich ja nicht sagen, dass ich wahnsinnig werde. Nee.
Herr Böttenberg, die Frage von Herrn Költner steht
ja,
im Raum.
Ich denke, Sucht im Sport ist ein schwer zu definierender Begriff. Ich finde, man spricht dann von Sucht in der Thematik, wenn es darum geht, dass andere Sachen vernachlässigt werden, also Beruf, Familie, Kinder etc. oder man eben keine Rücksicht nimmt auf Schmerz, der eben bei der Belastung entstehen kann. Mhm. Und wenn man dann getrieben ist und immer weitermachen muss und Schmerzen zum Beispiel ignoriert, kann das eben entsprechende Verletzungen oder chronische Schäden hervorrufen. Und es gibt ja auch den Begriff des sportlichen Burnouts, würde ich sagen, der eben dazu führt, wie wir das Burnout eben im Alltag kennen, dass man zum Beispiel jetzt vielleicht zunehmend gereizt ist, schlechter schläft, sich unwohl fühlt, nicht konzentriert ist und so weiter. Und wenn solche Symptome eintreffen, dann ist die Sucht vielleicht nicht weit. Und die darf man nicht ignorieren, die darf man nicht wegradieren, die muss man wahrnehmen und eben dann erkennen und entsprechend entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.
Herr Mittag.
Wenn wir bei dem Bereich Marathons, Triathlons einmal bleiben, also wenn man sieht, welchen Zuwachs diese Aktivitäten in den letzten Jahrzehnten genommen haben und wie viele Menschen mittlerweile sich das angeeignet haben und praktisch als Lebensstil verändert haben, dann sieht man einmal, welchen Rahmen damit verbunden ist. Und das kann in der Tat wirklich einen quasi suchtähnlichen Charakter, der eben sehr stark auch mit einer Selbstlegitimation, mit einer Selbstvergewisserung zusammenhängt, beschrieben werden. Das kann allerdings auch in Bereiche gehen, die dann auch den Bereich des Gesunden hinaus verlassen, wenn wir auch sehen, dass bei solchen Events ein ganz erheblichem Maße auf zusätzliche Substanzen gesetzt wird. Wenn im privaten Bereich auch Doping-Tendenzen auszumachen sind, dann sieht man eben, welche Grenzen hier im Bereich des Sports, gerade des Ausdauersports, eben auch überschritten werden.
Also das gibt es auch in diesem privaten Bereich, dass man sich was einwirft, um leistungsstärker zu werden?
Das ist ein schwieriges Thema, weil das natürlich relativ schwierig zu erfassen und zu ermitteln ist. Aber wenn man Umfragen Glauben schenken mag, die in diesen Bereichen erhoben worden sind, dann sehen wir durchaus, dass wir Größenordnung von 20-50% in solchen Umfragen haben, die in welcher Form auch immer zusätzliche Mittel heranziehen. Das ist schwierig, wie gesagt, methodisch zu erfassen, zu messen, aber es gibt einige Umfragen, die in diese Richtung deuten.
Herr Böttenberg?
Ja, also zu mir in die Praxis kommen ja auch Freizeitsportler, die, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht in 3 Wochen am Marathon teilnehmen möchten, wo es Probleme gibt mit einer Achillessehne wegen dem Übertraining oder mit anderen Problemen, die dann einfach mal fragen, was kannst du denn da machen? Kannst du mich da nicht mal eben fit spritzen oder irgend sowas halt, ne? Und man geht damit sicherlich ein gewisses Risiko ein. Einerseits als Arzt sagt man, das ist nicht sinnvoll. Andererseits kann man auch die Position des Patienten verstehen, dass er jetzt ein halbes Jahr dafür trainiert hat, kurz vorm Ziel ist, dran teilzunehmen, vermutlich auch zu schaffen, aber eben bestimmte Probleme, Schmerzen ihn gerade ausbremsen.
Also müssen Sie jedes Mal im Einzelfall abwägen, was Sie empfehlen und wovon
genau,
Sie abraten.
Genau, man muss die Thematik dann im Einzelnen mit dem Patienten besprechen, was kann passieren etc. Ja. Und wenn er jetzt zum Beispiel einfach ein Schmerzmittel nimmt, dann kaschiert er nur ein Symptom, aber nicht die Ursache. Und dann können sich Sachen deutlich verschlimmern. Und manchmal ist es so, und da sage ich dann den Patienten auch, also wenn du merkst, dass du Schmerzen hast, zum Beispiel im Mittelfuß, und du läufst dann weiter, dann hast du nicht nachher nur eine Stressreaktion, sondern eine Stressfraktur. Also die wirft dich, weil manche Patienten, die möchten
zurück.
2 oder 3 Marathons im Jahr laufen, die wirft dich dann komplett raus für ein Jahr.
Das ist auch dieses Phänomen, zu dem, was Herr Mittag gerade sagte, dieser enorme Zulauf, den die Stadtmarathonläufe eben haben, scheint ja dafür. Sie sehen, Herr Göldner, was Sie ausgelöst haben. Wir danken Ihnen für diesen Impuls. Bitte kümmern Sie sich weiter um die beiden Rabauken da im Hintergrund und hören Sie weiter über Antenne. Frau Wefelberg, Sie kommen nur mit Traubenzucker und Vitaminbonbons über die Runden?
Das wäre mir nie im Leben einfallen, irgendwie was einzunehmen. Aber ich habe natürlich das Glück, dass ich in sehr guter körperlicher Verfassung bin und dass ich auch, sagen wir, bei meinen Läufen halt gar nicht so schlecht platziere, auch egal wie alt ich werde. Ich freue mich halt, wenn die, es gibt sehr, sehr strenge Kontrollen bei vielen meiner Läufe, also besonders beim Marathon deshalb, Ultra Gobi, also es gibt halt etliche, wo man dann halt tatsächlich getestet wird. Beim Marathon deshalb machen die auch Stichproben, Urin oder Blutproben. Wer erwischt wird, wird nach Hause geschickt. Also das ist halt natürlich hochgradig peinlich, aber also mir wird es halt nie im Leben einfallen, irgendwie was einzunehmen.
Sie hören ja die Lebenszeit, meine Damen und Herren. Unser Thema wird Freizeitsport immer extremer. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mit diesem Begriff extremer, was heißt das eigentlich und welche Sportarten sind die, die als extrem gelten, darum kümmern. Susan Zahre einmal mehr hat rumgefragt, welchen Sport würden Sie in Ihrer Freizeit nie machen, weil zu gefährlich, zu anstrengend oder zu extrem?
Klettern komplett ohne Sicherung und alles in den Berge. Also wenn man fällt, ist man tot.
Also ich kenne es halt vom Surfen, das Big Wave Surfen, das finde ich ziemlich extrem. Was die da machen, das würde ich nicht machen. Also weiß ich nicht, vielleicht hätte ich eigentlich Lust drauf, aber ist mir ein bisschen zu hart.
Für mich war Bouldern schon immer ein Extremsport, weil ich nicht so wirklich sportlich bin.
Ich glaube, Abfahrtski, das ist zu krass, weil zu schnell.
Ja, von Klippen runterspringen oder so etwas, nee, alles sowas, was freien Fall betrifft, das würde ich nie machen. Ist für mich auch nicht Sport, sondern das ist eher den Kick suchen. Hat mit Sport zwar auch zu tun, aber ich glaube, das ist eher so eine Kicksache dann eher.
Rope, keine Ahnung, wo man sich an so einer, an so einem Seil da irgendwie in den Canyon stürzt, ne, gibt es ja so verschiedenste Arten, vorwärts, rückwärts, seitwärts irgendwie. Ich brauche das nicht. Also ich habe genug Adrenalin.
Also ich würde nie irgendwas machen, wo ich von großer Höhe ins Wasser springen muss oder tief tauchen muss.
Ja, skaten.
Also mir fällt jetzt ein sehr untypischer Sport ein. Ich habe früher selber mal Cheerleading gemacht und man würde vielleicht denken, dass es überhaupt nicht gefährlich ist, aber das ist eigentlich ein wirklich sehr gefährlicher Sport und ich habe halt auch wirklich immer irgendwelche Körperteile ins Gesicht bekommen und mir sogar mal fast die Nase gebrochen dabei.
Ja, ich mache Parkour. Das ist eine Trendsportart, die aus Frankreich stammt. Ich würde gerne mal viele Extremsportarten ausprobieren, zum Beispiel Bungee Jumping oder irgendwie sowas. Aber zum Beispiel Sachen wie Fußball würde ich da nicht machen, weil mir es einfach zu langweilig ist. Das ist irgendwie nicht interessant genug.
Fallschirmspringen.
Ich glaube, man sollte immer, wenn man sowas tut, gut vorbereitet sein und seinen Körper vielleicht einmal durchchecken lassen, bevor man sich auf einen riesengroßen Marathon begibt, wo man dann vielleicht hinterher nicht ankommt.
So, ja, es war ja nicht uninteressant. Aber einmal Fußball ist dem einen da zu langweilig und auch gelernt Cheerleading, ich werde das jetzt ganz anders sehen, durchaus sehr gefährlich. Wie, Herr Dr. Böttenberg, definieren wir extrem? Wir haben viele Beispiele gehört.
Ja, also das waren ja ganz andere Beispiele als in der ersten Wortmeldung. Extrem würde ich jetzt hier definieren, höher, schneller, weiter, länger. Also was meine Nachbar schafft, da muss ich, das muss ich toppen. Und wenn ich das getoppt habe, dann bekomme ich darüber vielleicht den Kick. Also gerade der junge Mann, der hat auch gesagt, Parkour, ich sag mal eine Sportart, die es vielleicht vor 15, 20 Jahren noch gar nicht
was
gab.
Was ist denn das genau?
Ja, Parkour, also ich bin kein Parkour-Fachmann, ich habe es ab und zu im Fernsehen gesehen, war davon extrem beeindruckt. Also junge Leute, gerade in Frankreich, aber gerade aus bestimmten sozialen Schichten, die jetzt nicht irgendwie im Breitensport, Fußball oder sowas angehören oder angehören wollen, sondern da von Gebäude zu Gebäude springen, teilweise 5-6 Meter runter oder über Straßen springen. Sie müssen dafür extrem gut koordinative Fähigkeiten besitzen, um überhaupt sowas zu machen, ein Gleichgewicht halten zu können. Teilweise klettern die in Dubai auf Gebäude hoch, wo kein Mensch hingehen würde, ohne Seil alles. Und
man hält das, wenn man das in Filmen sieht, ja immer für Computer animiert, aber das gibt es wirklich.
Das gibt es wohl wirklich, also da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ja.
Nichts für Sie, Herr Mittag?
Persönlich würde mich das weniger reizen, aber in der Tat, wir merken, dass das also die Intensität, aber auch das Setting in der Tat eine zentrale Rolle spielt. Also nicht nur Wald und Wiese oder der Park, sondern eben auch die besondere Umgebung, ob das die Berge, das Meer, ob das der tiefe Schnee oder andere Settings sind. Auch das spielt eben in der Tat eine wesentliche Rolle und gehört auch zur Extremisierung hinzu.
Mhm. Also bei mir ist es ja so, also extrem sind natürlich die Dinge, da würde ich auch die Finger von lassen, unter anderem ja auch, weil ich halt zwei Kinder habe, also Bungee Jumping, Free Climbing, Wingsuit, alles, was man, wo man mit der Schwerkraft zu tun hat, beziehungsweise auch mit schwindelerregende Höhe und extremer Kälte. Ich habe halt zwar am Polarkreis, habe ich halt ein Event gemacht und die Wüste Gobi ist halt die Gobi Ultra über 400 Kilometer nonstop, ist halt das perfekte Beispiel für Extremen, weil man innerhalb von dem Extremen noch Extremen hat, also extrem kalt, minus 15, das ist ja schon sehr kalt, also für ein Rennen, sagen wir, minus 15 bis minus 20 und tagsüber ja dann halt fast an die 50 Grad. Ich habe zum ersten Mal Sonnenbrand gehabt auf den Innenseiten meiner Hände. Solche Sachen setze ich mich aus und da muss man bei meinen Sachen äußerst gut ausgerüstet sein.
Ja.
Aber ich würde mich nie, ich würde nie spaßen halt mit Schwerkraft und eben mit der Höhe ohne Absicherung und so weiter, weil der Kick, den man vielleicht dadurch hat, die Familie hat keinen Kick dran, wenn sie halt um ein Jahr trauern müssen länger.
Ja, wir nehmen das ganz besonders bewusst aus Ihrem Mund zur Kenntnis, die Sie ja für den normalen Menschen ohnehin sehr extrem unterwegs ist. Adriana Giuliani mailt uns, Sie werden es kaum glauben, es gibt sogar Extrem-Yoga und Extrem-Wandern. Es scheint der Zeitgeist zu sein. Die Menschen suchen nach Anerkennung, die es in der Arbeit so kaum noch gibt. Im Sport sehe ich das Ziel vor mir und so weiter. Wir haben gerade noch eine Minute für Jürgen Glagau, der aus Basel anruft. Und Yoga, Stichwort Yoga. Was ist ein Extrem-Yoga, Herr Glagau?
Ja, guten Morgen. Also Extrem-Yoga, das ist dann schon fast, ich nehme an, damit ist das artistische Yoga gemeint. Da macht man also dann wirklich fast eher Artistik als Yoga.
Und was machen Sie?
Ich mache selber Yoga, auch verschiedene Yoga-Formen, aber nicht extrem, sondern wirklich, um den Körper fit zu halten, geistig fit zu bleiben Und ich mache nach Möglichkeit jeden Tag. Ich bin auch Lehrer selber, Yoga-Lehrer.
Ja, wer kommt zu Ihnen? Wer sucht Ihre Beratung? Was sind das für Menschen?
Also es ist nicht Beratung. Die kommen dann in den Kursus und machen die Übungen mit. Mhm. Es sind eigentlich hauptsächlich Ältere. Für Jüngere haben aber oft auch eine falsche Vorstellung oder generell. Leute haben eine falsche Vorstellung vom Yoga, weil man macht das, was man kann, da wo man ist und wie man es kann. Und das wäre eigentlich das Yoga. Also jeder nach seinen Fähigkeiten und nicht jetzt vom Kopfstand in den Spagat oder sonst irgendwelche.
Herr Klagau, was beziehen Sie persönlich aus Ihrer Yoga-Beschäftigung? Die Sendung geht ja hier, führt auch im Titel Kick. Das ist ein bisschen undifferenziert. Was entnehmen Sie Yoga, wenn Sie es machen?
Erstmal, dass ich innerlich zur Ruhe komme. Ich spüre meinen Körper besser. Also es gibt auch einen sogenannten Kick dann fürs Körperbewusstsein. Mhm. Wärme und ich kann mich besser konzentrieren.
Mhm. Das ist schon allerhand als Kick. Danke, dass Sie angerufen haben aus Basel, Herr Klagau. Wir können das jetzt müssen verschieben, Herr Böttenberg, weil die Nachrichten in 13 Sekunden kommen. Bitte merken Sie sich, ich habe sowieso noch 2-3 Fragen an Sie. Wir haben ja noch 25 Minuten. Jetzt kommt die Nachrichten danach, dann geht's weiter. Die Suche nach dem Kick. Wird Freizeitsport immer extremer? Das ist unser Thema in der Lebenszeit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mein Vater, ein Hotelportier, ging schwimmen einst im Tegernsee. Ich hab vom Strand gewunken, dabei ist er ertrunken. Mein Großpapa, ein Gasthauskoch, bestieg einmal das Jungfernjoch und fiel, weil er dort schlief, ein paar Kilometer tief. Mein Bruder war ein Jäger, eine Großwildjagd macht Spaß. Ich hab einen Bettvorleger von dem Löwen, der ihn fraß. Mein bester Freund war Taucher, der schläft am Meeresgrund. Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung, und trotzdem hört man überall, Sport ist gesund.
Also kein Zweifel daran, dass Sport gesund ist. Wir reden aber auch darüber, ab welcher Grenze Sport ungesund werden kann. Wir tun das mit Hilfe von Dr. Med und Diplom-Sportwissenschaftler, denn das ist er, Boris George Böttenberg. Universitätsprofessor Dr. Jürgen Mittag ist mit uns in der Runde als Leiter des Instituts für europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung der Deutschen Sporthochschule Köln und die sportlichste mit Sicherheit unter uns vieren hier, Bridget Wefelnberg, die extrem Sportlerin ist, Ultra- und Abenteuer-Marathon läuft. Gerade mal zurück zu dem, was wir vor der Nachrichtenpause besprochen haben. Herr Böttenberg, ein Kick muss nicht immer durch erhöhte Adrenalinausschüttung im Blut erfolgen.
Ja, eben, also was wir gerade gesagt haben, Parcours, das ist so der Moment, den Moment erleben, den Kick, der sehr schnell vorbeigehen kann. Ja, aber es gibt dann eben auch andere Kicks, also ein Dauerkick, würde ich sagen. Und das ist eben so ein Flow, in dem man sich versetzen kann. Und wie der Hörer gerade gesagt hat, er praktiziert Yoga. Yoga geht jetzt über eine Stunde, sage ich jetzt mal. Er erlebt eine Entspannung und dadurch einen Dauerkick, ist im Flow vielleicht. Oder jeder, der vielleicht joggen geht, der sagt, okay, der erste oder der zweite Kilometer, der ist unangenehm. Aber wenn er dann weiterläuft und ich denke, der wird dann erleben, dass er dann in einen Flow kommt. Also Schmerzen, die am Anfang waren, die verschwinden auf einmal. Es werden bestimmte Hormone freigesetzt. Der Körper wird in einen anderen Modus versetzt, in einen anderen Zustand. Und das zukünftige Laufen wird als leichter erlebt. Bis es dann natürlich wieder eine Grenze gibt, halt, die dann auch wieder der Körper vorgibt und die man wahrnehmen sollte und dann auch nicht ignorieren sollte. Mhm. Und dann kommen wir in einen Flow rein und da würde ich von einem Dauerkick sprechen und viele der Hörer sind vielleicht Marathonläufer oder Freizeitläufer und die können dann nachvollziehen, was ich damit meine. Oder der es eben noch nicht erlebt hat, der sollte das mal ausprobieren. Es ist ein gutes Gefühl.
Frau Wefelnberg, haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, dass Sie vielleicht nach 20 Kilometern sagen, oh Gott, das schaffe ich heute nicht, weil es ist was im Knie, es ist was in der Ferse. Und Sie laufen aber trotzdem weiter?
Also wenn ich merke, das hat richtig ernsthaft was Orthopädisches irgendwie, man merkt mit der Zeit, wie fühlt sich dann halt eine Entzündung an, wie fühlt sich eine Stressfraktur an, dann merkt man ja schon, wenn irgendwie was ganz im Argen ist. Das Wichtigste bei meinem Sport ist, dass ich mental fit bin und dass ich halt am Start stehe und einfach stark bin und alle Belastungen einfach ja zu Hause lassen kann. Man muss unterscheiden halt bei den Schmerzen. Das kann ja sein, dass ich mir einen Wolf laufe. Das kann ja sein, dass ich halt Blasen habe. Das sind oberflächlich. Bandagieren und weiterlaufen und Klappe halten. Es gibt Dinge, die man aushalten kann, durchaus. Und es gibt andere Dinge, wo der Körper sagt jetzt nicht. Und dadurch, dass ich halt mehrere Wettkämpfe habe im Jahr, will ich mir das alles nicht verderben, indem ich einfach total egal was ist, in den Schmerz hineinlaufe.
Manchmal braucht man aber den Arzt auch, der einen so auf diese Grenze hinweist und sagt, also mein Lieber, wie du aussiehst und wie fit du bist, geh vielleicht bis dahin. Und trotzdem kann man, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Wittenberg, dort eine Art Kick empfinden, selbst wenn er oder gerade wenn er in der Entspannung oder im Spaß oder in der Freude liegt. Das würden Sie auch noch unter Kick führen.
Ja, Kick ist ja auch ein weiter Begriff. Man kann ja sagen, dass es für jeden individualisiert ist. Ja, der eine erlebt den Kick, wenn er eben von einem Hochhaus zum anderen springt, der andere aber eben beim Yoga oder der andere wieder beim Laufen und der nächste wieder in einer bestimmten anderen Sportart. Im Allgemeinen würde ich eben sagen, dass durch Sport viele verschiedene Kicks erlebt werden können. Also ich sage jetzt mal, wenn einer nur einen bestimmten Sport macht, dann wird er auch nur diesen einen bestimmten Kick erleben. Aber es gibt, wer verschiedene, also ich sage jetzt einfach mal, wer beim Fußball aus 30 Metern mal in den Winkel getroffen hat, der erlebt auch wieder einen ganz anderen Kick in dem Sinn, als wenn ich Marathon laufe und dann ans Ziel komme. Das ist ein bisschen anders. Beides sind Kicks, aber beides sind extrem gute Gefühle.
Herr Krieg aus der Nähe von Bingen, von wo Sie uns anrufen, als Hörer. Guten Tag, guten Morgen. Willkommen hier in der Lebenszeit. 61 Jahre alt sind Sie. Sie haben Sport studiert und waren dann extrem oder weniger extrem unterwegs sportlich, Herr Krieg?
Ja, ich würde mal so sagen, also ich bin Allround-Sportler. Also ich habe sehr viele verschiedene Sportarten gemacht, vom Surfen oder Machersee, über Skifahren, über Langlaufen, über Marathon und Radfahren, Rennradfahren. Zum Beispiel Mailand-San Remo bin ich vor 19 Jahren oder so mal gefahren. Aber was spannend ist, ich habe festgestellt an mir selbst in meinem Körper, dass ich Höhe wohl ganz gut vertrage. Und zwar jetzt auch in den letzten Jahren auf dem Elbrus, im Kaukasus, auf dem Kilimanjaro und zum Schluss auf dem Chimborazo in Südamerika. Und ich bin eigentlich ein fauler Mensch, denn ich bin dann kontinuierlich trainiert. Habe das aber trotzdem geschafft und da, vorhin war ja gerade die Rede auch von verschiedenen Kicks. Also beispielsweise das Rennen in Mailand San Remo, das war wirklich ein toller Kick. Und jetzt ist bei mir so die Phase, wo ich mir gedacht habe,
Herr Krieg,
ich wollte meinen 60. 6000er vielleicht besteigen, das habe ich geschafft mit 6300 und ja, vielleicht mit vor 70.000, 7.000, eventuell 8.000.
Herr Krieg, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle. Es hört sich so an, unsere Telefonleitung, als wären Sie schon oben auf dem Kilimanjaro und würden von dort telefonieren. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Wir haben sehr wohl mitbekommen, was Ihnen diesen Kick verschafft. Versuchen wir es vielleicht kurz noch zu hören von Ihnen. Wie lange hält denn ein solcher Kick an, wenn Sie gerade berichtet haben, Sie haben diesen Lauf da gemacht und kommen beseelt sozusagen zurück? Ist das am nächsten Wochenende vorbei oder wie lange hält das?
Nein, das funktioniert ich im Grunde genommen ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Und dann überlege ich mir, was mein Körper, ohne dass irgendeine Gefahr besteht für mich und meine Familie, als nächstes machen kann, um das mal so salopp auszudrücken. Und ja, dann bereite ich mich so allerdings immer nicht so lang vor, weil wie gesagt, ich bin da ein bisschen faul, da ein Jahr oder zwei Jahre auf irgendwas hin zu trainieren. Sondern gucke, was in meinem Allround-Körper so, ich sag mal jetzt mal, drin steckt Und ich habe da unheimlich viel Freude und Spaß dran, muss ich sagen.
Das sollen Sie weiter haben, Herr Krieg. Und vielen Dank, dass Sie uns davon berichtet haben. Und wenn Sie wirklich mal oben sind auf dem Kilimanjaro, lassen Sie es uns wissen. Vielen Dank, toi, toi, toi. Herr Mittag, ist Sport oder vielleicht auch extremer Sport das eine oder andere Mal eine Kompensation für vielleicht das Gefühl des Älterwerdens oder des beruflichen nicht mehr weiter Aufsteigens? Gibt es da eine solche Komponente?
Ganz sicherlich. Wir leben ohne Zweifel in einer Leistungsgesellschaft und definieren uns dann auch in ganz erheblichem Maße über Leistungen ganz unterschiedlicher Form. Die mag im beruflichen Leben, die kann aber eben auch im Freizeitleben erbracht werden. Und das Beispiel Kilimanjaro ist sicherlich kein Ausnahmebeispiel dahingehend, wenn wir sehen, dass noch nie so viele Menschen auf dem Mount Everest und auf anderen hohen Bergen wie in den letzten Jahren gewesen sind. Also das wird stark reglementiert und trotzdem werden jedes Jahr mehr und mehr Permits ausgegeben, mehr und mehr Touren, Führungen entsprechend angeboten. Und es gibt eben immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren und die nicht zuletzt auch dadurch, dass dies immer wieder medial vermittelt wird, auch entsprechend weitertragen und sich dadurch herausgefordert fühlen.
Man will sich nicht ausschließen, das würde man aber ja bezeichnen können als Modetendenz.
Es ist sicherlich eine Form von Lebensstil und auch von einer Welle, auf der wir gegenwärtig getragen werden. Körperlichkeit, Fitness sind, glaube ich, ganz zentrale Charakteristika unseres gegenwärtigen Lebens. Und wenn man sich eben so präsentieren kann, gesund, fit, gerade im Alter und dann vielleicht auch noch mit bestimmten Erfahrungswerten, dann sind das, glaube ich, ganz zentrale Attribute.
Frag mal in die Runde, wer steuert denn das Ganze? Wenn man in den Medien sich die Werbung ansieht, wird sehr viel mit dem Begriff Fitness und auch Sport gearbeitet und es gibt große Konzerne, die Energiedrinks zum Beispiel herstellen, die ganze Fernsehkanäle haben, die letztendlich darauf aufbauen, auf diesen Extremsportarten. Vielleicht wollen Sie beginnen, Herr Böttenberg, wie groß, wie stark ist der Einfluss vielleicht auch der Leute, die zu Ihnen in die Praxis kommen und sagen, oh, ich habe das und das gesehen, kann ich das machen oder was, wie fit muss ich werden? Haben Sie da Erfahrungen gesammelt?
Ja, also es gibt sicher den einen oder anderen jetzt nicht sehr häufig, aber die dann sich mal Rat suchen und fragen, kann ich denn sowas vielleicht auch selber machen? Und nach ein paar körperlichen Tests oder Sporttests kann man relativ schnell manchmal sagen, das ist eigentlich nichts für dich. Ne? Und solche Personen werden vielleicht sehr über die Werbung oder was sie dann irgendwo mitbekommen, gesteuert, versuchen dann Sachen zu machen. Häufig auch gerade, was Herr Mittag angesprochen hat, also es steigen immer mehr Menschen auf die hohen Berge, sind dafür aber gar nicht körperlich fit oder fit genug. Also das heißt, diese Leute werden durch die Werbung oder durch das, dass es gerade modern ist, auf die Berge fast getrieben, habe ich den Eindruck, ohne dass sie entsprechende Voraussetzungen erfüllen. Also normalerweise wäre es sinnvoll halt, also genauso wie wenn jetzt ein Sportler eine entsprechende Sportverletzung hat, ich sage jetzt einfach mal, ein Fußballspieler hat eine Kreuzbandverletzung, der wird operiert, dann gibt es eine Reha-Phase und so weiter und dann wird getestet halt, gibt es bestimmte Tests nach so einer Verletzung, ist er wieder tauglich, um in den Sport einzusteigen oder nicht. Und genauso sollte man das eigentlich machen mit den Leuten, die auf so einen Berg hoch möchten, wird aber häufig nicht gemacht, sondern da geht es einfach darum, da geht es ums Geld, da ist viel Geld dahinter sicher und da geht es darum halt das vorzuweisen in seinem Lebenslauf und so weiter und aber die körperlichen Voraussetzungen sind häufig nicht erfüllt.
Einmal auf einem Doppeldecker stehend voltigieren, wie man es bei Servus TV gesehen hat. Herr Mittag.
Ja, Servus TV wäre genau ein Beispiel dafür, denn das ist ein Sender, der eben sehr stark mit Red Bull verbunden ist, entsprechend finanziert wird. Und Red Bull ist ein Konzern, der stark über ein Produkt, ein Lifestyle-Produkt, sich versucht selbst entsprechend zu verdienen. Und da nutzt man natürlich die entsprechenden Projektionsflächen und versucht dann eben in den Bereichen auch entsprechende Förderung des Sports in die Wege zu leiten, aber das gleichzeitig eben direkt auch medial zu verbreiten. Und wenn wir jetzt beim Beispiel Red Bull bleiben, da gibt es Servus TV als Sender, da gibt es das Red Bull Bünneter als Magazin, auch als Lifestyle-Magazin, was sozusagen seine Inhalte in ganz erheblicher Form aus diesen Trendsportarten und Extremsportarten bezieht.
Bei der Gelegenheit, mir fällt gerade ein, wir haben heute hier im Funkhaus bei uns eine große Konferenz. Sport steht im Hintergrund, die Kollegen aus der Sportredaktion veranstalten das und da geht es um das E-Gaming, wo auch offenbar ja sportliche Komponenten drin sein sollen. Nur mal ganz kurz und als Anreißer, ist dieses E-Gaming und dieser E-Sport wirklich Sport?
Das ist eine hoch umstrittene Frage, die gegenwärtig an ganz vielen Orten diskutiert wird. Die offizielle Position des Deutschen Verbandssports ist darin, sie liegt darin, die eher sportbezogenen E-Games, E-Sports im engeren Sinne als solchen anerkennen zu wollen, auch mit gewissen Bauchschmerzen, während die engeren E-Games, die auf Ego-Shooter-Spiele oder weitere Dimensionen hinauslaufen, eher auszugrenzen. Aber das ist hochgradig umkämpft. Da geht es auch um ökonomische Interessen, da geht es um eine Riesenbranche, nicht zuletzt um viele Unternehmen, die in dem Feld unterwegs sind. Da ist hinreichend Spaß und Spannung drin, aber auch kritisches Konfliktpotenzial, und das wird in der Tat heute Abend hier näher verhandelt werden.
Ja, ganz genau. Ne? Also wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie noch nach Köln kommen, in unseren Kammermusiksaal und davor und den spannenden Diskussionen dort lauschen. Es gibt aber auch, das muss ich nochmal an beide fragen, es gibt ja auch so diese Tendenz Sport anstatt, also weil wir gerade bei den Medien waren, also ich konsumiere Sport via Medien, bin aber selber relativ unsportlich. Also ich sitze auf dem Sofa, aber bezeichne mich als sehr sportlich, weil ich Sport-TV schaue und weil ich auf dem Laufenden bin. Ist es ein zunehmendes Phänomen, diese Couch-Potatoes?
Also kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das ein zunehmendes Phänomen war. Aber ich selber habe mich beobachtet, habe mir jeweils die zweite Halbzeit angeschaut von den beiden Champions League-Halbfinals. Und da muss ich sagen, also ich meine, ich habe da keinen aktiven Sport gemacht, aber ich bin da mitgegangen und habe einen Kick erlebt und war in einem Flow, wo man dann wirklich miterlebt, schaffen die das noch oder schaffen die das nicht? Und bei Liverpool, wo ein Tor nach dem anderen fiel, oder dann bei Tottenham, die das dann in der zweiten Halbzeit da mit dem Hattrick von dem Lukas gerade gebogen haben, unglaublich. Und da erlebt man das, da erlebt man auch einen Kick, obwohl man nicht aktiv Sport macht, sondern einfach nur zuschaut.
Aber es passiert was im Körper.
Sicher werden da auch bestimmte Hormone freigesetzt und der Blutdruck und der Puls geht hoch und so weiter. Es passiert was. Aber das sind ja auch eher dann so Stressgeschichten, die dann im Körper ablaufen, wo der Kanal, wo es kanalisiert wird, es soll ja aus dem Körper rausgehen. Und das findet da eben nicht statt. Also von daher, mal natürlich solche Spiele zu erleben, ist gut, aber das sollte nicht der Ersatz sein, um Sport zu
ganz
vermeiden.
Ganz kurz nur Bridget Wefelnberg, verfolgen Sie Sport in den Medien oder sagen Sie, nö, ich habe meinen Sport, ich brauche gar nicht zu wissen, wer in der Bundesliga führt?
Gar nicht. Also ich habe so viel zu tun, dass ich halt kaum Fernsehen schauen kann. Ist Radio höre ich halt ein bisschen, wurscht, ja genau. Also Sport, den ich halt mache, verlangt einen unheimlichen Einsatz auf allen Ebenen. Aber was ich halt sagen wollte, eben zu Couch Potato, zu E-Gaming, was auch immer, ich möchte einfach jetzt halt alle dazu auffordern, wirklich aus der Komfortzone zu gehen und einfach wirkliche Leidenschaften, die mit eigenen Zielen zu tun haben. Ich kann ja andere anfeuern, klar, aber ich muss meine eigenen Ziele stark verfolgen, definieren, verfolgen und alles einsetzen, dass ich jetzt später zurückblicke und sage, Gott sei Dank habe ich das gemacht für mich.
11.21 Uhr in der Lebenszeit, das war noch nicht das Schlusswort. Vorher kommt noch aus München unsere Hörerin Frau Scholz. Frau Scholz, da darf ich auch sagen, Sie sind auch noch ganz jung, 70 Jahre plus ein bisschen. Was machen Sie sportlich?
Heutzutage mache ich noch Krafttraining im Fitnesszentrum.
Wofür brauchen Sie diese Kraft?
Für den Alltag.
Ist Ihr Alltag stressig? Erzählen Sie uns.
Höchstens der sogenannte Rentnerstress.
Ah, okay. Ja, da muss man sehr, sehr fit sein. Das hören wir aller Orten. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen, als Sie jünger waren? Wie ging es los mit Ihren Sportarten?
Ja, also Skiabfahrtslauf, das war mein Lieblingssport. Und wohnte damals im Flachland in Hannover und jedes Jahr Skiurlaub. So, und den Kick, den habe ich auch mal erfahren, im Rahmen der Normalität in Anführungsstriche, nämlich beim alpinen Skilaufen. Ich war seinerzeit 28 Jahre und in der zweiten Skiurlaubswoche immer allnachmittäglich gegen 15 Uhr während eines fast Abfahrtsrennens und habe ich einen Geschwindigkeitsrausch erlebt. Der war unüberbietbar, also Orgasmus ähnlich, wenn man das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen darf.
So sagen kann man alles.
Das war Malnitz in Kärnten.
Frau Scholz, aber wie Sie es so berichten, das hält ja noch bis heute an und das sind zwischen 40 und 50 Jahre her. Doch wie Sie darüber berichten, haben Sie das Gefühl ja noch in sich.
Also, ich will sagen, womit das zu tun hat. Am Sonntag war ich beim Tag der offenen Tür beim Sender, beim Deutschlandfunk in Berlin. Das hat mich so beeindruckt. Und ich bin auch dabei, weil es so schön war.
Gut, das war jetzt weniger die sportliche Herausforderung, aber uns freut es natürlich, dass Sie da beim Tag der offenen Tür zugehört haben. Ich glaube, Bridget will Ihnen noch was sagen. Ist es so?
Ja, also das stimmt ja halt schon. Also die Sachen, die ich erlebe, die sind halt wie Filme. Also wenn ich jetzt an den ersten Marathon des Sables zurückblicke, das ist ja 14 Jahre her, da kann ich jetzt halt genauso irgendwie das Gefühl wieder herholen, was ich halt hatte. Das sind halt Erlebnisse, die halt, die man also einfach, weil das so arg anders ist, als man, was man im Alltag ja halt erlebt oder bei der Arbeit, das nimmt man alles mit. Also ich habe halt etliche Filme quasi in meinem Kopf und wenn mir halt, wenn ich irgendwo auf irgendwas warten muss oder wenn mir langweilig ist oder traurig oder was auch immer, dann rufe ich einfach jetzt so einen Film ab. Okay, zack, irgendeine Atacama-Wüste. und das davon zehrt man wirklich sehr, sehr lange.
Das mental.
Bitte?
Dann erleben Sie das mental im Nachhinein.
Genau.
So ist es. Ja. Frau Scholz, erleben Sie noch sehr viel mental und
physisch? Ich war 1974 auf dem Ankogel mit dem damaligen Skikurskollegen Gerd aus Berlin.
Jawohl, jetzt haben wir das auch noch untergebracht. Vielen Dank und bleiben Sie uns treu, dem Berliner Deutschlandfunkprogramm und dem Kölner. Kommen Sie uns jederzeit besuchen, sehr gerne. Herr Mittag, ich glaube, Sie hatten eingangs unseres Gespräches gesagt, wie viele Sportarten es im Moment ungefähr gibt. In den 70ern waren es mal 30 bis 40, jetzt sagten Sie, sind es mehrere. 100?
Ja, also man kann durchaus in seinen Differenzierungen von 300 bis 500 ausdifferenzierten
Sportarten. Ist denn da irgendwann mal das Ende der Fahnenstange zu sehen oder müssen wir damit rechnen, dass immer wieder was Neues erfunden wird? Es gibt doch schon alles.
Ja, es gibt wahrscheinlich sehr vieles, aber Sport ist genauso wie viele andere Lebensbereiche. Sport ist Bestandteil gesellschaftlichen Lebens und Gesellschaft ist nicht statisch, ist, sondern in hohem Maße dynamisch und so verändert sich auch der Sport. Er hat sich schon in den vergangenen Jahren verändert und das, was wir hier behandeln, die zunehmende Ausdifferenzierung auf der einen Seite, aber auch die Ausgestaltung mit immer wieder neuen Komponenten, das ist dem Sport zutiefst inne. Und wir erleben eben auch, dass bestehende Sportarten abgewandelt werden, neu zusammengesetzt werden, wenn man den Triathlon, den wir schon angesprochen hatten, heute sehen, aber auch viele Sportarten, nehmen wir Beachvolleyball, heute fast populärer als das klassische Volleyball in manchen Bereichen, dann sieht man eben, dass Trendsport auch ein anhaltendes Phänomen im Rahmen des Sportes ist und wir werden das nicht zuletzt durch die Medien, das muss man immer wieder betonen, die Medien, die das popularisieren, auch weiter sehen. Wenn wir sehen, dass Klettern auch bei den nächsten Olympischen Spielen Einzug erhalten wird, dann sehen wir, dass eben Sportarten, die eher vom Rand herkommen, irgendwann auch in der Mitte des Verbandssports angekommen sind.
Herr Böttenberg, sehen Sie was am Horizont, womit Sie vielleicht sagen können, in 2 Jahren haben wir das und das?
Wie meinen Sie das
an genau? An Sportarten oder an neuen Ausformungen von Sportarten? Oder kann man so prophetisch gar nicht sein?
Doch, also ich denke, es wird immer wieder neue Sportarten geben. Auch immer wieder, was bei Olympia dazukommt oder auch vielleicht wieder rausgenommen wird. Allein wenn man sich Tennis anguckt oder so Rückschlagsportarten, da entwickeln sich, ich kenne die ganzen Namen von den ganzen Sportarten gar nicht. Also wenn Sie in Los Angeles unten oder in Venice Beach unten am Strand rumlaufen, sehen die Rückschlagsportarten, die gibt es hier in Deutschland noch gar nicht. Rückschlagsportarten. Ja, die werden irgendwann hier rüberschwappen, genauso wie das Beachvolleyball hier populär ist. Irgendwo in anderen Ländern kommt es und dann kommt es hier irgendwann
an. Herr Württemberg, wir müssen aufhören mit dem Schwappen, leider. Ich danke Ihnen allen, Professor Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule, den Sie jetzt gerade hier gehört haben, Boris George Böttenberg, Sportarzt in Köln und besonders auch Bridget Wefelnberg, die nicht zurück in den Schwarzwald joggt, sondern fährt mit der Bahn. Ich danke Ihnen allen dreien, dass Sie mitgewirkt haben. Ihnen zu Hause genauso. Sie können die Sendung nachhören auf deutschlandfunk.de. Andrea Stopp war am Mikrofon. Und am kommenden Freitag gibt es natürlich wieder eine Lebenszeit.
Gott, bist mich nur ein Hund. Und trotzdem sagen die Ärzte und trotzdem schreibt die Zeitung und trotzdem hört man überall, Sport ist gesund.
Doch letzthin denke ich dann und wann, wer weiß, vielleicht ist doch was dran. Man kann es kaum bestreiten, auch Sport hat gute Seiten. Das ist verständlich, denn ich bin verliebt in eine Sportlerin, die schwimmt und springt und taucht. Na, wer weiß, wozu man's braucht. Ich führe sie zum Souper aus, ich gehe zum Tanz mit ihr und dann in ein Kaffeehaus und dann nach Haus zu mir. Bei mir zu Haus umarm ich sie und küsse ihren Mund. Naja, das sagen ja auch die Ärzte. Es steht ja in der Zeitung, man hört's ja heute überall. Sport ist gesund!